Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Dann sage ich an der Stelle mal nicht Moin, sondern Servus. Und zwar Servus ins, wie wir gerade festgestellt haben, Kriegsgebiet sozusagen. Hintergrund dessen war, dass unser Gast uns digital zugeschaltet ist und befürchtet hat, dass er so klingen würde, wenn er nicht vor Ort ist und in einem Podcast-Studio sitzt. Ich glaube, der Sound wird verkraftbar sein, da der Inhalt umso stärker ist. Kriegsgebiet, warum? Wir sprechen mit Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung, der über den FC Bayern berichtet. Und da gibt es ja einige, sagen wir mal, kriselnde Themen, wenngleich sich das bei der Tabellenplatzierung noch nicht so niederschlägt. Den begrüße ich einerseits und andererseits begrüße ich einen ehemaligen Praktikanten der Süddeutschen und freien Mitarbeiter im Bayern-Sport, den es so nicht mehr gibt, wie ich eben erfahren habe. Ich grüße meinen Kollegen Frederik Kastberg.
Servus, Robert.
Hallo zusammen.
Ja, Philipp, ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es einige kleinere Probleme, Verwerfungen beim FC Bayern gibt, vielleicht gar nicht so dramatisch, aber ein drängendes Thema hast du gerade eben vor einer halben Stunde niedergeschrieben. Vielleicht holst du uns da mal ab. Worüber hast du gerade geschrieben?
Naja, es gab ja heute eine Pressekonferenz, wie vor jedem Spiel des FC Bayern. Und wie sich vielleicht auch bis zu euch nach Hamburg schon rumgesprochen hat, haben die Bayern ja doch akute Abwehrprobleme jetzt. Die haben ja jetzt nach der Länderspielpause sind sozusagen der Innenverteidiger Upamecano und der feilschnelle Außenverteidiger Alfonso Davies sind ja mit schweren Verletzungen zurückgekommen. Und wie man jetzt heute tatsächlich raushören konnte, gut in der Pressekonferenz, da saß nicht nur der Trainer Vincent Kompany, sondern auch der Sportdirektor Christoph Freund. Und der war doch, das ist eigentlich ein herzensguter und freundlicher Mensch, aber der war heute so dermaßen on fire, wie man den eigentlich seit seinem Amtsantritt bei den Bayern eigentlich noch nicht erlebt hat. Und der Hintergrund ist halt, dass die Bayern unglaublich sauer sind auf den kanadischen Fußballverband, beziehungsweise präziser auf das Trainerteam und das Ärzteteam, weil die nämlich bei Alfonso Davies, so lautet der Vorwurf, also sie haben sowohl vor dem zweiten Spiel, das stattgefunden hat, haben sie ihn nicht geschont, obwohl er angeblich müde war und das auch wohl so gesagt hat, er sei müde, haben sie ihn trotzdem aufgestellt und er hat dann halt einen Kreuzbandriss erlitten. Aber dieser Kreuzbandriss wurde auch nicht diagnostiziert von den kanadischen Kollegen, sondern die haben es für einen Schlag aufs Knie gehalten stattdessen und haben ihn dann in den Flieger gesetzt und den nach München geschickt. Und wie man weiß, ist der dann auch an derselben Straße ganz normal erschienen und der hätte sogar mittrainiert, hat dann aber irgendwie gesagt, ja Leute, irgendwie mein Knie fühlt sich schon noch sehr schmerzhaft an. Und dann haben die halt mit ihm drüber gesprochen. Ja, aber wurde das denn nicht gescheit untersucht? Und dann hat Fonsi, wie man ihn hier nennt, gesagt, naja, was heißt gescheit untersucht? Ja, haben sie dich nicht in die Röhre geschoben? Ja, nee, okay. Und dann haben sie es halt schnell gemacht hier bei den Bayern und zack, Diagnose, Kreuzbandriss und eben kein Schlag aufs Knie. Und jetzt lautet der Vorwurf, man hätte ihn halt nicht 12 Stunden lang in einen Langstreckenflug, auf einen Langstreckenflug setzen sollen. Und der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen möchte sich sogar, wie er heute in der Bild-Zeitung hat ausrichten lassen, erwägt sogar mit rechtlichen Schritten gegen den Verband vorzugehen. Ja, also das ist dann doch ein relativ heftiger Vorwurf, wie ich finde. Zumal ich hatte selber mal einen Kreuzbandriss und wie man weiß, wird ein Kreuzbandriss auch nicht schlimmer, wenn man im Flugzeug sitzt, sondern eigentlich kann ich dieses Argument jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Also und die Option, dass sie ihn in den USA hätten operieren lassen, das wäre wohl auch nicht wirklich realistisch gewesen, sondern die hätten ihn ja schon auch so in München. Also insofern, was wäre die Alternative gewesen? Eine 3-wöchige Schiffsfahrt vielleicht, aber
würde ja ertragen, ja. Hätte St. Pauli gefreut, wäre nachhaltiger.
Naja, aber ich meine, für St. Pauli sind das natürlich gute Nachrichten, ne? Dass die Abwehr des FC Bayern so auseinanderfällt. Und es sind ja nicht nur die beiden Verteidiger, sondern auch Manuel Neuer hat Wadenprobleme und kann nicht spielen. Das heißt, ihr habt da jetzt einen Rookie aus Köln, der zu überwinden ist.
Interessant. Sag Freddy, leg los.
Ich wollte nochmal, weil du Philipp angesprochen hast, dass es ein Vorteil für St. Pauli sein könnte. Klar, wenn große Teile der Abwehr fehlen, ist diese natürlich nicht so eingespielt, wie sie vorher war. Andererseits sind natürlich die Ersatzspieler FC Bayern immer noch von herausragender Qualität. Also ein Eric Dier hat jetzt vielleicht nicht die Schnelligkeit, aber ist ja trotzdem ein gestandener, internationaler, renommierter Profi. Also wie schwer wiegen diese Ausfälle jetzt für den FC Bayern für das Spiel gegen St. Pauli? Mal Champions League außen vor gelassen.
Also ich bin bei der Bewertung von Eric Dier bin ich voll und ganz bei dir. Das ist auch nicht nur ein guter und erfahrener Spieler, sondern ist auch ein guter Typ. Also und auch ein sehr lautstarker Typ. Wenn man sich erinnert, der ist ja im letzten Jahr, als Thomas Tuchel noch der Bayern-Trainer war, da ist Eric Dier ja im Winter gekommen, sozusagen als Backup eigentlich. Und dann hat Tuchel ihn ja auch in der Champions League wirklich zum Abwehrchef gemacht, also in den wichtigen Spielen. Jetzt ist es nur so, dass Kompany einen völlig anderen Fußball spielen lässt. Und dieser Fußball, dieser wirklich, ich sag mal, sehr energetische, sehr schnelle Fußball, den er spielen lässt, der kommt Eric Dier, wenn man da ehrlich ist, dann halt im Grunde eigentlich gar nicht zu Pass. Ne? Also er ist einfach der falsche Spielertyp dafür. Und das ist jetzt die Innenverteidigung, aber insbesondere Alphonso Davies mit seiner unglaublichen Schnelligkeit ist natürlich, eignet sich vortrefflich für das System Kompany. Insofern, ich glaube nicht, dass der jetzt großartig das System ändern wird gegen St. Pauli. Also bei allem Respekt. Insofern ist das dann schon ein Vorteil. Also ja, Eric Dier, toller Fußballer. Ito ist auch ein feiner und super Fußballer, aber natürlich sind die jetzt erstens nicht so eingespielt als Team in der Abwehr. Und zweitens passen sie ein bisschen schlechter einfach zum System Kompany. Deswegen waren die anderen beiden ja auch einfach immer gesetzt in den wichtigen Spielen.
Wir hatten jetzt gestern oder in der heutigen Ausgabe haben wir mit jemandem vom Blog Mia San Roth gesprochen, Florian Rümmele, der taktisch relativ bewandert ist. Der hat gesagt, mit dieser Abwehr gibt es gerade eine Chance für St. Pauli, wenn sie ein bisschen über die Außen gehen, Tempo ausspielen, mit Seitenverlagerungen kommen, weil der FC Bayern eben schon eine gewisse Anfälligkeit für Konter anbietet. Siehst du diese Möglichkeit als gegeben an?
Ja, absolut. Also das war ja vor allem zu Saisonbeginn oder nicht nur Beginn, sondern das erste Saisondrittel. Da war das ja die ganz große Anfälligkeit. Also wenn wir uns erinnern, wie die Bayern gegen Aston Villa verloren haben in der Champions League, wenn wir uns daran erinnern, wie sie 3 Tore gegen Eintracht Frankfurt kassiert haben, wie sie gegen den FC Barcelona wirklich hergespielt wurden. Das waren immer, diese Tore fielen eigentlich fast immer nach dem gleichen Muster. Also diese oft sehr weit aufgerückte und vorgerückte Abwehr der Bayern wird einfach hinterspielt und dann halt mit einem schnellen Konterspieler halt einfach wirklich auseinandergenommen. Und dazu gehört auch noch, dass das Torwartspiel bei Manuel Neuer war das extrem. Der wird ja jetzt nicht gegen St. Pauli im Tor stehen, aber bei dem war es extrem. Der war auch extrem weit vorgerückt und auch das hat Chancen geboten. Also zum Beispiel bei diesem Gegentor in Aston Villa. Und ja, tatsächlich müsste das einfach nach wie vor das Mittel der Wahl sein, auch für St. Pauli, es auf diesem Wege zu versuchen. Wenngleich es schon so ist, dass die Bayern da gewisse Anpassungen vorgenommen haben. Also die haben im Laufe der Saison hat Kompany das dann auch schon erkannt, dass dieses Muster immer das gleiche war und hat dann auf seine defensiven Mittelfeldspieler angewiesen, dass die da halt stärker darauf achten, sich anders positionieren, dass die halt also richtig stehen, wenn solche Konter gefahren werden. Und das hat dann schon dazu geführt, dass die Tore nach diesem Muster seltener geworden sind, also die Gegentore der Bayern. Aber welches Mittel sollte St. Pauli denn sonst welches bessere Mittel sollten die wählen als dieses? Also
nun war es ja zuletzt so, dass Bayern gegen 2 etwas kleinere Gegner, Union Berlin und VfL Bochum, nicht perfekt ausgesehen haben, auch nicht Resultate geholt haben. Man kann es aus der Perspektive betrachten, das sollte St. Pauli Hoffnung machen, weil Bayern gegen kleinere Gegner etwas Schwierigkeiten hatte. Man kann es aber auch aus der Perspektive betrachten, naja, also jetzt ist es ihnen zweimal passiert, ein drittes Mal funktioniert das nicht, jetzt sind die Sinne geschärft. Welche Perspektive nimmst du an?
Wenn man sich anschaut, in welcher Situation diese Spiele, die du ansprichst, geschehen sind, dann waren die natürlich schon auch irgendwie in einer gewisser Weise noch überlagert von diesen Champions-League-Spielen gegen Leverkusen, die alles überstrahlt haben. Diese Spiele haben so ein bisschen die Aufmerksamkeit, glaube ich, abgezogen von der Liga. Außerdem war der Vorsprung da noch ein bisschen größer auf Leverkusen in der Liga. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Also ich glaube tatsächlich, die Bayern werden jetzt St. Pauli auf gar keinen Fall unterschätzen. Weil so wie Leverkusen jetzt gerade den Lauf aufnimmt in der Liga, ich glaube, die haben schon die Absicht, noch Meister zu werden. Und das dämmert den Bayern jetzt auch. Das heißt also, eine gewisse Unkonzentration, die wird sich jetzt, glaube ich, nicht, die werdet ihr nicht spüren, glaube ich. Und die Bayern werden das versuchen, konzentriert und eiskalt runterzuspielen.
Das sind erstmal keine guten Nachrichten für kleines FC St. Pauli. St. Pauli hat in dieser Saison noch keine richtige Rutsche bekommen, sag ich mal. Gegen alle Top-Gegner eigentlich immer einigermaßen gut ausgesehen. Viele Spiele verloren, aber eben nur sehr knapp. Auch gegen Bayern das Hinspiel nur mit 1-0. Wie kann ein Club wie St. Pauli oder was muss ein Club wie St. Pauli tun, um in der Allianz Arena zu verhindern, dass Bayern in so einen Rausch kommt? Ich meine, Hamburger Clubs, gerade der HSV, hat es vor vielen Jahren etliche Male erlebt, dass man in der Allianz Arena sehr schnell 6, 7, 8, 9 Tore bekommen kann. Wie kann man sich dem entgegensetzen als FC St. Pauli?
Boah, also ich bin jetzt kein Trainer, ich habe aber so das Gefühl, dass die Mannschaften, die vermeintlichen Underdogs, die sich dann doch irgendwie gut verkaufen in der Allianz Arena, dass sie es immer in irgendeiner Weise hinbekommen, eklig und unangenehm zu sein, also für die Bayern. Also was die Bayern halt nicht mögen, die mögen halt ihren schön frisierten Rasen, die mögen ihr schnelles technisches Spiel und so weiter. Und wenn man dem mit Härte begegnet, ich will jetzt hier nicht zu Gewalt auf dem Rasen aufrufen, Gottes Willen, aber tatsächlich wirklich sich dagegen stemmen, also mit einem körperlichen Fußball. Das glaube ich, ist auf jeden Fall ratsam. Und ansonsten, aber das wird der Trainer, der wird das schon wissen. Also das Spiel läuft in dieser Saison bei den Bayern so stark über Jo Kimmich wie eigentlich noch nie. Der spielt auch die beste Saison seiner Karriere, meiner Meinung nach. Das ist wirklich herausragend. Er war jetzt ja auch in der Nations League, in der Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger herausragend zuletzt. Also was mit dem los ist. Und wenn es da Mittel gibt, er spielt einen ganz interessanten Fußball taktisch in dieser Saison. Der lässt sich, wenn man sich daran erinnert, wie Toni Kroos bei der vergangenen Europameisterschaft, wie der sich immer hat zurückfallen lassen, bei eigenem Ballbesitz in die Abwehrkette hat zurückfallen lassen und von dort die Bälle verteilt hat. Im Grunde ist es, die Bayern versuchen, das zu kopieren, was Toni Kroos gemacht hat in der deutschen Nationalmannschaft mit Kimmich. Und ich warte ehrlicherweise da eigentlich die ganze Zeit drauf, dass eine Mannschaft sich darauf mal spezialisiert und versucht, das abzustellen. Weil wenn man den Kimmich als Taktgeber, das ist so richtig noch keiner Mannschaft gelungen, als ich im Stadion war in dieser Saison. Und ich habe doch viele Spiele gesehen. Also den Kimmich aus dem Spiel zu nehmen, dann ist da, glaube ich, schon ein guter Teil der Arbeit getan.
Lass uns mal Freddy, wolltest du noch was Sportliches ergänzen? Sonst lass uns den Rasen mal ein wenig verlassen und so ein bisschen auf die Metaebene eingehen. Ganz unvoreingenommen gefragt, wie nehmt ihr in Bayern, in Süddeutschland den FC St. Pauli wahr?
Also zunächst mal, ich bin ja kein Süddeutscher, ich bin selbst Rheinländer und mich hat es hier nur beruflich hin verschlagen nach München. Aber ich habe mein Blick auf St. Pauli, der ist eigentlich mein ganzes Leben als bewusster Fußballschauer immer der gleiche. Ja? Also ich mag St. Pauli einfach. Das geht ja vielen so. Es gibt so Clubs in Deutschland, da fällt es einem unglaublich schwer, die nicht zu mögen, die Vereine. Da gehört St. Pauli für mich dazu, da gehört Union Berlin dazu. Wir sind dann einfach coole Clubs und natürlich ist diese politisch linke Einstellung, die der Club halt auch und die Fans vor allem verkörpern, das mag man natürlich oder mag es nicht. Ich mag es. Es mag Leute geben, die es nicht mögen. Ich habe jetzt heute mitbekommen, Uli Hoeneß mag St. Pauli auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Und ist groß eingestiegen, ist ein lustiges Foto auch sogar bei entstanden, wo er ein lustiges T-Shirt anhat. Ich persönlich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich bei euch jetzt hier eingeladen bin zu diesem Podcast, sondern ich wünsche St. Pauli nur das Beste, ja. Also da gäbe es erstmal reihenweise andere Clubs, denen ich eher den Abstieg gönnen würde als St. Pauli.
Ich war gerade am Wochenende auf einem Geburtstag in Niederbayern und ich kann dir sagen, dass der echte Napoli dort jetzt nicht allzu beliebt ist oder gewesen ist wie in München beispielsweise, aber es lag vielleicht daran, dass da viele Fans des TSV 1860 München anwesend waren und weil da doch eine kleine Rivalität besteht. Aber du würdest dann schon sagen, dass St. Pauli als Verein die Bundesliga attraktiver macht. Ich meine, da gibt es ja schon auch andere Vereine, denen man das eher absprechen würde, dass da wirklich für mehr Attraktivität gesorgt wird.
Ja, ich meine, ihr habt ja den HSV so als Klotz am Bein, ne? Ich meine, noch schöner wäre es vielleicht, wenn der HSV auch noch das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, auch in der ersten Liga spielen würde und es dann Derbys geben würde. Es geht nichts über Derbys. Genauso wie ich mir hier in München das wünschen würde, dass 1860 es zurückschaffen würde in die Bundesliga, wobei das echt ein weiter Weg noch ist. Ich persönlich mag halt einfach Traditionsclubs. Es fällt mir schwer, dann irgendwie das Gleiche zu empfinden, wenn ich Wolfsburg sehe oder wenn ich in Wolfsburg sogar im Stadion bin oder Hannover 96. Ich wünsche denen auch nur das Beste, aber rein emotional packen die mich einfach nicht so wie die Traditionsclubs. Und ja, wie gesagt, um Stadtderbys, da geht überhaupt nichts drüber. Ich finde es halt immer, wenn man in London im Stadion ist, bei einem dieser vielen Clubs, die es da gibt, mit ihren Stadien, die mitten in der Stadt liegen, mitten in Wohnvierteln sozusagen, und die sich alle total voneinander unterscheiden trotzdem, da ist es natürlich wirklich schöner als in London geht es eigentlich gar nicht. Und sowas wär wünschenswert, wenn es das in der Bundesliga auch mal wieder gäbe. Also tatsächlich diese Derbys.
Ein Teil dazu, dass es einige Traditionsvereine schwierig haben oder generell Vereine, die in unteren Ligen sind, schwierig haben, wieder hochzukommen, sich dort auch dauerhaft zu etablieren, liegt ja auch an den TV-Geldern, an der Verteilung internationaler Prämien. Ich spreche es an, weil wir es heute relativ aktuell haben. Vor dem Spiel gegen die Bayern hat sich St. Paulis Präsident Oke Göttlich nochmal die Zeit genommen, auch da einen Finger in die Wunde zu legen, Kritik zu üben an der Verteilung auch gerade der internationalen Prämien. Inwiefern findest du diese Kritik auch vor dem Hintergrund, dass es ja ein Leistungsprinzip gibt und man ja auch argumentieren kann, dass man Leistung belohnt, gerechtfertigt?
Es gibt ja verschiedene Ansätze und neulich, als die TV-Gelder wieder neu verteilt wurden, da gab es ja vorher auch diese Diskussion. Ich persönlich bin eigentlich ein Fan von einem Vorschlag, der schafft es eigentlich fast überhaupt nicht mal irgendwie in die letzte Runde sozusagen, dass man tatsächlich diesen Anteil der Zweitligisten erhöhen würde prozentual und den der Bundesligisten senken würde. Das fände ich tatsächlich eine gute Maßnahme, weil es ja klar erkennbar ist, dass sich immer mehr, wie du sagst, also immer mehr Traditionsclubs steigen ab und brauchen dann plötzlich Jahre, um wieder hochzukommen, oder sie kommen überhaupt nicht mehr hoch, wie jetzt gerade der TSV 1860 München. Ob man jetzt unbedingt an diese internationalen Gelder gehen sollte und die umverteilen sollte, was Oke Göttlich jetzt fordert, oder ob man stattdessen lieber den Schlüssel der Zweitligisten erhöht, da wäre ich eher bei der zweiten Variante. Das kommt mir irgendwie fairer vor. Also weil diese internationalen Gelder, die werden ja wirklich dann von ganz wenigen Clubs nur erwirtschaftet und ich finde es auch nicht ganz unfair. Kann man sagen, der FC Bayern, der ist ohnehin schon so dominant, der kriegt das meiste Geld der nationalen TV-Gelder. Warum soll der jetzt auch noch so stark davon profitieren, dass der auch noch die internationalen Gelder verdient? Dann kommt er dazu auch noch, FC Bayern und Borussia Dortmund dürfen jetzt bei der Club-WM mitspielen, zum ersten Mal als vierwöchige Veranstaltung in den USA, wie man jetzt seit dieser Woche weiß. Die Mannschaft, die das gewinnen sollte, die kriegt wirklich 120 Millionen Dollar. Also das ist nicht wenig Geld. Das können sich die Bayern also sozusagen auch noch verdienen, womit ihre Dominanz noch weiter gefestigt würde. Nichtsdestotrotz, also die internationalen Gelder, das weiß ich von den Bayern, das ist für die wirklich ein rotes Tuch. Das sehen die überhaupt nicht ein, dass da dran gerüttelt wird. Da haben die keinerlei Verständnis für, weil die sagen, das haben wir uns verdient, indem wir uns diese Plätze erspielen. Also diesen Wettbewerb, diese Beteiligung an einem Wettbewerb, und dann sollen wir halt auch die Gelder alleine erwirtschaften. Aber wie gesagt, also ich würde tatsächlich den Anteil der den prozentualen Anteil der Zweitligisten erhöhen, damit die es halt einfach wieder schneller zurückschaffen. Aber davon würden dann wiederum, das wäre natürlich dann zum Leidwesen, sage ich mal, der schlechteren Clubs in der Bundesliga. Mhm. Also es wäre zum Beispiel auch zum Leidwesen von St. Pauli jetzt, ne, solange sie so auf der Position sind, wo sie sind. Aber ja, irgendwann wird St. Pauli vielleicht auch nochmal in der zweiten Liga landen und dann hätten sie es lieber andersrum.
Das kann gut sein. Ich glaube, die Tatsache an sich mit den Prämien war auch gar nicht der Kernpunkt von Oke Göttlichs Kritik oder auch von einigen anderen Vertretern, sondern eher, wie groß die Kluft mittlerweile ist, dass der Solidartopf doch dann eher spärlich gefüllt ist und das dann eher so eine Art, ja, man kann es ja fast als guten Willen bezeichnen, was dann so ein bisschen noch abgegeben wird an den Rest, aber wirkliche Auswirkungen hat das nicht. Aber ich kann auch komplett diese Leistungsargumentation nachvollziehen der Bayern. Also klar, warum nicht?
Naja, also ich bin da auch gar nicht so, also ich sehe das schon so, dass die Bayern selber darunter leiden, dass sie zu dominant sind in der Liga. Jetzt führen wir nur dieses Gespräch gerade in der Situation, wo der FC Bayern ja zum ersten Mal seit der Eiszeit als nicht deutscher Meister geworden ist. Ja, insofern würden die Bayern jetzt sagen, was redest du denn da? Wir sind doch gar nicht deutscher Meister. Nur war das, wie wir alle wissen, eine totale Ausnahme. Und wie lange Leverkusen auf diesem Niveau spielen kann, das muss man auch mal absehen. Ne? Sobald Florian Wirtz weg ist, sieht es schon anders aus. Sobald der Trainer Xabi Alonso gehen sollte, sieht es vermutlich auch schon anders aus. Und auf die lange Sicht, also wenn man die letzten 20 Jahre sich anschaut, glaube ich schon, dass der FC Bayern davon profitiert hätte, wenn sozusagen die Konkurrenz in der Liga spielstärker gewesen wäre, als sie es war.
Zumal ja ein altes Naturgesetz besagt, dass der FC Bayern im Sommer Florian Wirtz kaufen wird, weil es immer so war, dass die von ihren besten Konkurrenten die besten Spieler eigentlich gekauft haben. Und die nur leisten können, weil sie eben auch sehr viel Geld mit zum Beispiel der Club-DM vielleicht verdienen.
Das ist richtig, aber ich glaube, wenn es bei einem Topspieler mal jetzt nicht der Fall sein sollte, dann könnte es tatsächlich Florian Wirtz sein, weil der schon wir wissen, das ist sowieso ein besonderer Spieler, aber er ist auch ein besonderer Mensch. Ich meine, lässt sich beraten von seinem Papa. Und also der geht dir nicht so einfach ins Netz. Und Flo Wirtz hat auch nach allem, was man so hört und was ich auch von den Kollegen höre, die Leverkusen betreuen, der fühlt sich da schon sehr, sehr wohl, ne, in Leverkusen. Und der FC Bayern ist jetzt nicht ein Verein, der eben mit allem, was er darüber gelesen und gehört hat, ihn jetzt so kolossal lockt. Sonderlich geldgierig ist er wohl auch nicht, nach allem, was man weiß. Also ist einfach ein guter Junge. Und ich bin echt gespannt, wo der hingeht. Also ewig in Leverkusen wird er mit Sicherheit nicht spielen, aber vielleicht sucht er sich auch einen ganz anderen Club oder vielleicht geht er ins Ausland. Also ich glaube, die Bayern haben den noch längst nicht sicher oder so sicher, wie es Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gerne hätten. Und Stand jetzt könnten sie sich ihn auch tatsächlich nicht leisten. Also da müssten sie wirklich im Sommer Spieler abgeben für Geld, für viel Geld oder eben bei der Club-WM überraschend viel Geld verdienen, ja.
Stichwort Uli Hoeneß. Hättest du dir mal vorstellen können, dass man ihn Genosse Hoeneß nennt?
Ja, gut, das hat er ja schon immer so ein bisschen. Sozusagen der Manager, der erfolgreiche Manager, der den finanzstärksten und ich sag mal kapitalistischsten Club in Deutschland aufgebaut hat, der hat ja schon immer diese soziale Ader immer gehabt. Ne? Er hat ja St. Pauli auch schon früher geholfen. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man auch, das macht er jetzt nicht nur aus PR-Gründen, was man ja vielleicht annehmen könnte, sondern der tickt wirklich so. Der hat diese soziale Ader und das zeigt sich ja nicht nur in diesen Unterstützungen mancher Clubs, kleinerer Clubs, sondern hat sich auch in der Vergangenheit immer mal wieder gezeigt, indem wir sich mit Spielern, wie er mit den Spielern umgegangen ist. Also Sebastian Deisler zum Beispiel hat er sich drum gekümmert und der empfängt die auch bei sich auf der Couch am Tegernsee. Also es ist jetzt schon einer, der ein Herz hat. Und insofern überrascht mich das jetzt nicht. Ich fand nur tatsächlich das Foto sehr lustig. Das muss man sich einfach anschauen und gern haben.
Das lohnt sich. Du kennst Uli Hoeneß etwas besser, bist der Uli Hoeneß-Versteher der SZ, wie mir gesagt wurde. Wie viel Einfluss übt er noch aus auf den Verein?
Der übt nach wie vor sehr, sehr großen Einfluss aus. Wobei das ist interessant, dass du es fragst, weil es ist jetzt tatsächlich in diesem Moment oder seit wenigen Monaten vielleicht so, dass auch Karl-Heinz Rummenigge vielleicht mal ein bisschen mehr Einfluss noch ausübt als Uli Hoeneß, nach allem, was man so mitbekommt. es ist ja so, Uli Hoeneß hätte sich ja tatsächlich schon gerne zurückgezogen, als er damals Oliver Kahn als CEO installiert hat und Hasan Salihamidžić als Sportvorstand. Und dass er dann damals nochmal so reingegrätscht ist und die beiden entlassen hat, das hat ihm schon sehr leid getan. Wir erinnern uns daran, was darauf folgte. Das war dann halt dieser Transfersommer, in dem der Trainer Tuchel im Grunde alleine war, ohne Sportvorstand. Und dann gab es diesen legendären Transferausschuss, der die Transfers getätigt hat. Das hat Uli Hoeneß auch nochmal viel Spaß gemacht, Karl-Heinz Rummenigge auch, da so mitzumischen. Aber im Grunde ist er jetzt, einerseits hat er immer diesen Reflex, wirklich einzugreifen. Auf der anderen Seite wird er schon auch ganz gerne mal wirklich loslassen. Nur solange es nicht geht, geht's nicht. Und jetzt ist auch schon wieder, ich weiß nicht, ob wie viel man davon in Hamburg so mitbekommt, aber ja, dass der Max Eberl als Sportvorstand, dass der jetzt so der endgültige Uli Hoeneß Nachfolger werden sollte als Sportvorstand, das wird auch schon wieder im Aufsichtsrat so ein bisschen hinterfragt, ob das wirklich der richtige große Wurf für die Ewigkeit ist mit ihm. Und kann also auch sein, dass wir da bald auch nochmal Bewegungen erleben.
Der FC Hollywood ruht nicht.
Nee, ich weiß nicht, ob ihr die Serie geschaut habt, ne, die an den wirklich...
Super Serie,
die an den echten FC Hollywood erinnert. Wenn man das so sieht, dann kann man schon ein bisschen traurig werden, weil so spannend ist es dann doch nicht mehr. Ne? Da fehlen einfach... Die Typen sind heutzutage dann doch ein bisschen langweiliger als die damals alle rumgelaufen sind.
War in der Tat auch mein Gefühl, mit dem ich aus der Doku rausgegangen bin.
Ist total so, ja. Also, ja, da kann man schon schwelgen, wenn man sich die anschaut.
Wie, du hast eben schon angesprochen, Thomas Tuchel war Trainer, dann gab es eine lange Suche nach einem neuen, viele Kandidaten wurden gehandelt, am Ende wurde es Vincent Kompany, für viele überraschend, hat ja auch eine HSV-Vergangenheit gehabt. Also einige Hörer werden ihn noch kennen, auch aus seiner aktiven Zeit, jetzt als Bayern-Trainer. Wie bewertest du ihn jetzt, wo es ja auch für den FC Bayern in die Saisonphase kommt, wo wirklich so die Crunch-Time anbricht? Also du hast eben schon gesagt, in einigen Spielen gegen Marcel Wunderbar uns wirklich hergespielt, aber andererseits jetzt das Achtelfinale gegen Leverkusen sehr souverän für sich entschieden. Also wo geht die Reise hin mit Kompany und dem FC Bayern?
Boah, hättest du mich letzte Woche gefragt, hätte ich gesagt, bis ins Finale. Jetzt diese Verletzungen in der Abwehr, die sind tatsächlich gravierend, meiner Meinung nach. Das wird jetzt schon eine Herausforderung. Die müssen jetzt gegen Mailand bestehen. Und wenn sie das schaffen sollten, dann wartet danach Barcelona wieder. Und da fehlt mir jetzt gerade, also mit dieser Abwehr fehlt mir gerade die Fantasie, dass sie das schaffen könnten. Aber du hast ja nach dem Trainer gefragt und der Trainer, der macht, obwohl er ja noch so unerfahren ist, ne, also man darf ja nicht vergessen, der ist mit einem Zweitligisten in die erste englische Liga aufgestiegen, danach wieder abgestiegen und dann haben ihn die Bayern geholt. Und mit diesem Erfahrungsschatz, also natürlich war er als Spieler unglaublich erfahren, hat Champions League, ne, und hat unter Pep Guardiola gekickt bei Man City und so weiter und war beim HSV, was auch immer gut ist fürs Leben, wenn man da ein bisschen was mit. Tatsächlich, dass der sich so, beim FC Bayern erfolgreich zu sein als Trainer, reicht es ja nicht nur, sportlich erfolgreich zu sein. Ich meine, Niko Kovac war auch sportlich erfolgreich als Bayern-Trainer. Aber du musst halt diese ganzen anderen Hürden und Schlaglöcher, die musst du wirklich umschiffen können. Und der redet sich halt jetzt, also die Bayern hatten jetzt Thomas Tuchel, der hat sich um Kopf und Kragen geredet. Davor war Julian Nagelsmann Trainer, der hat auch viel zu viel geredet. Er hatte ständig Ärger und Probleme wegen der Sachen, die er halt gesagt hat. Und der Kompany begeht halt all diese Fehler nicht. Ja? Also man kann ihn auch als Reporter langweilig finden. Da leiden vor allem meine Boulevardkollegen. Ja? Also wenn eine Pressekonferenz ist mit Kompany, da haben die eigentlich anschließend nichts im Block. Irgendwas Schmissiges, was der gesagt hat. Aber weil der einfach sämtliche Gefahren umschifft, sämtliche rhetorischen. Aber das ist natürlich auch schlau, ne? Also er redet die Mannschaft nicht schlecht, er redet keinen Spieler schlecht, er redet auch keinen einzigen Spieler mal wirklich hoch. Jo Kimmich hat uns das auch gerade im Interview erzählt, als wir ihn gesprochen haben nach seiner Vertragsverlängerung. Da hat er das auch gelobt. Er hat gesagt, das wäre unglaublich schlau von einem Trainer, dass der einen nie lobt. Der hat auch Jo Kimmich ja in der Öffentlichkeit nie gelobt und hat gesagt, ich will unbedingt, dass der bleibt. Ich brauche den als Spieler. Wir wissen, dass er das intern getan hat. Ja, er hat sich unglaublich für den eingesetzt und hätte sich der Trainer nicht so für ihn eingesetzt, hätten die Bayern vermutlich auch nicht so den Vertrag jetzt verlängert von Kimmich. Aber er macht das öffentlich nicht, kein Lob. Und wie Kimmich sagt, ja, wenn er das halt tun würde, dann müsste er auch mal jemanden schlecht reden in der Öffentlichkeit. Und, insofern.
Sein Vorgänger ganz gut hingekriegt, ne?
Das hat er hingekriegt wie kein zweiter. Und das setzt er, diese ruhmreiche Serie setzt er jetzt gerade als Nationalcoach Englands fort, wie man ja gehört hat, indem er seinen Vorgänger jetzt gerade so geredet hat. Ja, das ist, das kann man wiederum auch schätzen. Ich habe das unglaublich geschätzt in Thomas Tuchel. Tatsächlich diese Ehrlichkeit. Auch, ich weiß nicht, die kennt vielleicht seine berühmte Rede über die Holding Six, wo er sein ganzes Mittelfeld, das war auch noch ausgerechnet auf eine Frage, die ich ihm gestellt hatte. Also ich habe ihn gefragt, damals in Singapur war das auf einer Pressekonferenz und ich glaube, der hatte irgendwie das Gefühl, wir sind im Ausland, wir sind in Singapur, es sind so wenig Journalisten nur mitgereist, das bleibt irgendwie unter uns. Glaube ich jetzt im Nachhinein, dass er diese Frage so beantwortet hat auf einer Pressekonferenz, aber ja, er hat den ganzen Laden immer in Brand gesetzt mit seinen Worten, aber er war halt kolossal ehrlich und das ist natürlich dann auch was Schönes, ne? Also man kann gespalten über ihn denken. Die Leute beim FC Bayern nehmen ihm unheimlich viele Dinge krumm, auch die Spieler nach wie vor. Das könnte ich auch in der Thomas, ich weiß nicht, ob ihr die Thomas Müller-Doku schon gesehen habt auf Netflix.
Ja, habe ich auch schon gesehen.
Wird ja auch relativ deutlich, wie Thomas Müller, also ne, das. Der tut sehr schlecht über Tuchel und sagt so im Grunde, der versaut mir jetzt hier meinen Stammplatz bei der Europameisterschaft, indem er mich halt aus der Mannschaft nimmt. Auf der anderen Seite muss man sagen, der FC Bayern hat Thomas Tuchel viel zu verdanken, weil im Grunde war er es, der diese undankbare Aufgabe übernommen hat, Thomas Müller mal überhaupt daran zu gewöhnen, dass er halt nicht mehr ewig Stammspieler sein wird.
So langsam. Ne? Redet es aus. Ja.
Genau, der reitet jetzt langsam in den Sonnenuntergang und vielleicht ist jetzt schon Ende dieser Saison Feierabend und Company profitiert jetzt natürlich davon, dass Thomas Müller schon Anfang der Saison, als er übernommen hat, schon kein Stammspieler mehr war.
Apropos Thomas Müller, wie ist da der aktuelle Stand? Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet.
Ja, also es finden jetzt Gespräche statt. Mhm. Max Eberl und Christoph Freund reden mit ihm. Es gab zwei Treffen. Die reden auch mit Leroy Sané und mit Eric Dier gerade. Bei Thomas Müller ist es so, die Bayern wollen natürlich den Thomas Müller langfristig halten. Ne? Der soll mal wirklich einer werden, der irgendwo im Verein halt auf der Management-Ebene mit Perspektive halt seinen Platz findet. Mein Bauchgefühl sagt mir, die kommen nicht mehr zusammen, dass der als Spieler nochmal eine Saison dranhängt. Auch da übrigens, weil du eben gefragt hast, wie einflussreich ist noch Uli Hoeneß? Antwort sehr. Und als diese Premiere eben dieser Thomas-Müller-Doku war im Kino in München vor ein paar Wochen, da war dann auch Uli Hoeneß zu Besuch auf dem roten Teppich. Und da ist man auch schon hellhörig geworden. Da hat er halt nur einen Satz gesagt zu Thomas Müller, der bei einer Erinnerung geblieben ist. Er hat halt gesagt, das sollte sich Thomas Müller halt wirklich gut überlegen, ob er nach so einer großen Karriere, ob es da nicht zu schade ist, einfach immer nur von der Bank zu kommen. Da war mir eigentlich auch schon klar, im Grunde versuchen die ihm das auch so ein bisschen auszureden.
Zwischen den Zeilen, naja.
Ja, das meint der Uli Hoeneß genauso, wie er es gesagt hat. Aber es ist natürlich auch ein finanzielles Argument. Die Bayern haben sehr, sehr viel Geld verbrannt in jüngster Vergangenheit wieder. Wenn ihr also auch in dem Winter, bevor Max Eberl übernommen hat, also vorletzter Winter, als Christoph Freund als Sportdirektor alleine war, da wurde im Grunde der Palinja eingetütet schon, der dann im Sommer kam, 51 Millionen, dazu nochmal Sascha Bowie, 30 Millionen, da hat sich Istanbul in der Pressemitteilung ja sogar drüber kaputt gelacht, die haben ja die Ablösesumme reingeschrieben in diese Pressemitteilung, so sehr haben die sich darüber gefreut. Ja. Und dazu noch Saragossa. So, das waren insgesamt 100 Millionen, ne? Und das spüren die Bayern halt jetzt noch. 100 Millionen, vorher haben sie 100 Millionen für Harry Kane investiert. Die haben sich sowas von rentiert, aber die 100 Millionen vom vorletzten Winter, die stecken noch in den Knochen. Und Max Eberl soll ja eigentlich die Gehälter runterfahren. Das ist ihm bei den Vertragsverlängerungen jetzt nicht gelungen. Also er hat verlängert, bei Neuer ist es ihm ein kleines bisschen gelungen, aber Musiala musste er kräftig drauflegen. Davis war nicht günstig und Kimmich ist auch nicht günstiger geworden. Und deswegen steht jetzt in seinem Auftragsbuch so ein bisschen, dass er halt ja möglichst noch spielerlos werden soll im Sommer.
Drück mal lieber Daumen bei. Wann verschießt Harry Kane mal wieder einen Elfmeter? Du hast vor einigen Wochen ein schönes Stück darüber geschrieben.
Ja, man wartet wirklich drauf, ne? es ist unglaublich. Wo steht der jetzt gerade? 30, 31 irgendwie?
Ja, ja, oh, jetzt Anfang in den frühen 30ern, ja.
Ja, ja, genau. 30 Elfmeter nacheinander. Und davon war ja auch nicht mal einer knapp, ne? Sondern das ist ja wirklich Wahnsinn, wie der das macht. Und der Tag wird kommen. Mein Bauch, also das ist natürlich das große Drama vorprogrammiert, ne? Dieser Mann, der so sehnsüchtig auf seinen ersten wirklich großen Titel wartet. Ich will es überhaupt nicht beschreiben. Ich gönne ihn gleich. Ein Titel wird er ja auch sicher bekommen. Er wird der deutsche Meister werden dieses Jahr. Das glaube ich schon. Aber ich hoffe nicht, dass er den nächsten Elfmeter, den er mal verschießt, dass er das in der Champions League erleben wird. Das ist
im Finale am besten, ne?
Weil es einfach ein cooler Typ, Harry Kane. Also, ja. Man gewöhnt sich an ihn. Man gewöhnt sich daran, wie er seine Hattrick-Bälle in Plastiktüten aus der Arena schleppt und an seine lakonische Art, das zu kommentieren. Also, ja, aber auch er wird irgendwann nochmal einen Elfmeter verschießen.
Vielleicht ja schon morgen gegen Nicolas Basile vom FC St. Pauli. Wer weiß.
Der hat schon 3 gehalten, wie er so sagt.
Eben, ja.
Das wäre lustig, ja.
Dann hätte er auf jeden Fall was zu schreiben. Freddy, möchtest du noch nicht was schreiben, sondern was fragen?
Meine Liste ist, glaube ich, ganz gut durchgearbeitet.
Sehr schön. Diesmal haben wir auch nicht deine Saftkur thematisiert. Philipp, ich bedanke mich an der Stelle, es sei denn, du möchtest noch was hinzufügen.
Nee, ich danke euch, hat Spaß gemacht. Gute Idee.
Das kann man auf jeden Fall gern wiederholen. Nächste Saison, ich gehe mal davon aus, dass der FC Bayern sich dann noch nicht irgendeiner Super League angeschlossen hat und dass der FC St. Pauli noch in der Bundesliga ist. Von daher wird es ein Wiedersehen und Wiederhören geben.
Vielleicht dann mit dem HSV Drei-Verein-Podcast teilweise.
Wäre eine Option.
Ja, schön wär's.
Das kriegen wir hin. Ein Wiederhören gibt es auch mit uns in der kommenden Woche vor dem Heimspiel dann gegen Borussia Mönchengladbach. Soll ich den Gast schon ankündigen, den wir haben?
Kannst du auch.
Ja, dann. Ewald Lien haben wir dann. Als Nachfolger von Philipp Schneider. Also er tritt in große Fußstapfen.
Oh, der freut, boah. Ja, ja. Großer Lien-Fan. Sehr schön.
Nachvollziehbar.
Einhörer haben wir schon mal.
Philipp, vielen Dank. Freddy, vielen Dank. Und auch den Hörern herzlichen Dank. Viel Spaß und ein schönes Wochenende.
Ciao.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.